Also, Herr Ubbenauf, der Anlass für unser Gespräch heute, also auch der Anlass, sage ich deswegen, weil ich gerne nachher ein bisschen ausholen wollen würde, ist die letzte Arbeit von Christoph Marthaler im Hamburger Schauspielhaus, das heißt genauer gesagt im Malersaal, also in einem kleinen, feinen Raum, nämlich Häuptling Abendwind. Und das ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass die Premiere stattgefunden hat. Ich nehme an, dass Sie jetzt schon wieder ganz woanders sind.
Das stimmt.
Das stimmt, ne? Und dann ist es ja gerade manchmal ganz interessant, ich mache das gerne, dass ich nicht so auf den Premieren-Hype aus bin, sondern ganz gerne dann eher noch mal ein bisschen nachhake. Was ist Ihre Erinnerung denn von jetzt aus an die ganze Arbeit, also den ganzen Arbeitsprozess, natürlich nicht nur das Resultat?
Ja, das ist eine sehr schöne Erinnerung, weil diese Arbeit im Malersaal ein lang gehegter Wunsch von Christoph Marthaler war, der ja in den letzten Jahren doch immer ausschließlich auf der großen Bühne des Theaters gearbeitet hat und auch meist in den anderen Zusammenhängen außerhalb von Hamburg immer eher für große Bühnen produziert hat. Und eigentlich ist aber eine mindestens so große Leidenschaft von ihm der kleinere Raum und der intime Raum. Und insofern gab es den längeren Wunsch, das endlich mal zu realisieren, wieder im Malersaal etwas zu machen. Das ist nämlich, glaube ich, also geradezu Jahrzehnte her, dass das letzte Mal geschehen ist. Und insofern war das für uns alle eine sehr besondere und sehr schöne und sehr intime Zeit, die wir dort verbracht haben. Und das Ganze dann noch kombiniert mit dem Text eines Autors, den Christoph Marthaler ebenfalls schon lange im Auge hatte und noch nie wirklich in Angriff genommen hat, nämlich Nestroy. Und alle diese Dinge zusammen verbinden sich zu einer jetzt also auch mit Abstand noch sehr schönen Erfahrung.
Dann schließt sich für mich eigentlich gleich eine nächste Frage an, die ich so und so vorhatte zu stellen, nämlich wieso Nestroy? Nestroy scheint ja ein bisschen weit abzuliegen, also was die Sprachlichkeit angeht, die ja sehr kunstvoll ist, obwohl er ja eigentlich so ein volksnaher Autor angeblich gewesen ist. Und ich habe mir gedacht, als ich die Ankündigung für das Stück schon hörte, Marthaler und Nestroy und dann so dieser leicht musikalische Hintergrund, weil es ist ja ursprünglich, man kann nicht sagen, es ist eine Operette gewesen, aber es hat mit diesem Jacques Offenbach im Hintergrund ja auch zu tun. Also wieso Nestroy?
Ja, das hat genau zwei Gründe. Der eine Grund ist tatsächlich der, dass vor einiger Zeit bei der Suche nach weiteren Stoffen für das Musiktheater wir mal gezielt auf diese Operette von Jacques Offenbach gestoßen sind. Und die stand uns gar nicht so vor Augen. Und in dem Zusammenhang haben wir plötzlich verstanden, diesen sehr besonderen Vorgang, dass Nestroy sich von dieser Operette hat beeinflussen lassen. Also nicht etwa umgekehrt, was ja so normalerweise geschieht, sondern Nestroy hat diese Operette gesehen und daraufhin aus diesem Stoff einen eigenen Text geschrieben, in dem er, das ist so doppelt interessant, dann auch weiterhin die Möglichkeit geschaffen hat, mit der Musik von Offenbach in seinem Stück zu arbeiten, wenn man möchte. Also er hat neue Texte geschrieben, die aber auf die Musik von Offenbach passen. Und dieser Connex, der hat Marthaler sehr interessiert, weil er ja schon einige Dinge von Jacques Offenbach gemacht hatte. Und auf dem Weg gab es irgendwie schon eine Verbindung. Und das Zweite ist, dass es sich bei Häuptling Abendwind ja um einen wirklich eher ungewöhnlichen Text von Nestroy handelt, nämlich vor allem bezüglich des Ortes und überhaupt der Gesamtumstände, von denen dieses Stück ausgeht. Also die meisten Stücke von Nestroy spielen sich ja so in klassisch bourgeoisen oder eben antibourgeoisen Zusammenhängen ab. Und der Text von Häuptling Abendwind ist nun wirklich ein artifizielles Gebilde und spielt eben auf irgendeiner Art von Südseeinsel, wo eine Art politisches Gipfeltreffen stattfindet zwischen zwei Kannibalenhäuptlingen. Und dieses artifizielle Sujet mit der dazugehörigen Sprache, das hat Christoph Marthaler eben überdies interessiert, weil für ihn mehr als auf der Hand lag, dass dieses Stück über etwas erzählt, was uns heute mehr denn je angeht, nämlich die Frage danach, was eigentlich ein politisches Gespräch ist, woraus sich politische Gespräche motivieren und was die Umstände für politische Gespräche sind. Alles dies, also der Verfall von politischer Sprache und so weiter, all dies hat er in diesem Stück gefunden und wollte es deshalb quasi auch aus aktuellem Anlass unbedingt machen.
Kopf hoch, Baby, lehn dich an mich, es wird schon irgendwie gehen. Kopf hoch, Baby, lehn dich an mich, es wird schon irgendwie gehen.
Der veranstaltenden Institution einige unverzichtbare Fußnoten zum bisher Gesehenen mitzuteilen. Das, was in den vergangenen Minuten zu erleben war, stellt einen gleichermaßen virtuosen wie komplizierten Kunstgriff dar und wird in der dramatischen Erzähltheorie als Vorspuleffekt bezeichnet. Es handelt sich hierbei um den Einblick in eine noch weit entfernte Zukunft des dargebotenen Dramas. Ein solches Mittel wählt, wer den Zuschauer mitfiebern lassen möchte, auf dem Weg in eine Situation, von der nun bereits bekannt ist, dass sie eintreten wird. Die Frage, wie es dazu kommen wird, kurbelt die Fantasie an und beeinflusst und solidarisiert die Erwartungshaltungen des Publikums. Zuletzt erklang, Sie haben das sicher noch im Ohr, ein legendärer Musiktitel aus den 60er Jahren. Anhand dieses musikalischen Zitats wird, ich darf das kurz ausführen, ein Spiel mit doppeltem Boden in Gang gesetzt. Einerseits deutet das Wort Yesterday den Brückenschlag in eine bestimmte historische Zeit an, und wirft die Frage auf, ob das angekündigte Drama des 19. Jahrhunderts von den hier vor Ihnen versammelten Interpreten in eine Periode verlegt wird, in der vier Pilzköpfe aus Liverpool ihren Siegeszug in die Welt antraten. Nun, da kurz vor dem Yesterday ein Nocturne von Chopin zu hören war, sind Zweifel an dieser Möglichkeit angebracht. Auch sprechen die bisher gesehenen Kostüme keine eindeutige Sprache. Es ist also wahrscheinlich, dass die Dinge anders liegen. Yesterday könnte ein Verweis auf das Gestern des Dramas selbst sein. Auf eine Vergangenheit, die wir noch nicht erlebt haben und in die der Abend nunmehr zurückblicken wird. Und ja, genau so ist es. Bitte seien Sie darauf eingestellt, dass das Bühnengeschehen nunmehr chronologisch zurückspult an den vom Autor vorgesehenen Anfang. Die Bühne verlassen werden zu diesem Zweck gleich mehrere Figuren. Arthur, ein hochgewachsener Friseur aus Europa. Häuptling Biberhahn, Herrscher des Inselreiches der Papatutu. Sowie Ogu, ein ehemaliges Ensemblemitglied der berühmten Comédie Française in Paris, der aufgrund ausbleibender Hauptrollen und zunehmender Parodontose-Problematiken zum Koch umschulte und nunmehr in Diensten des Häuptling Abendwinds steht. Letztgenannter ist seines Zeichens Oberhaupt eines Volkes namens Groß Lulu, welches eine bisher unentdeckte Inselgruppe südöstlich von Papatutu bewohnt. Angestellt bei Abendwind ist auch Hubert Casio, mehr als 5 Jahre lang Mitglied des diplomatischen Korps einer gemäßigten Militärdiktatur im Norden Südamerikas und nunmehr tätig als persönlicher Assistent sowie Unterhaltungschef des Häuptlings. Casio, das muss an dieser Stelle kurz erwähnt werden, ist ein sogenannter Selbstverzehrer und leidet überdies an einer sehr seltenen Inselbegabung. Sein Gehirn hat den exakten Wortlaut von über 50.000 Pressemeldungen aus den Bereichen Wirtschaft, Diplomatie, Lokales und Polizei dauerhaft abgespeichert. Wird dieses Archiv aktiviert, greift sein Denkapparat selbstständig auf die vorhandenen Pressemeldungen zurück und kombiniert nach Lust und Laune. Geschieht dies, kann man gar nichts machen und muss einfach geduldig abwarten. Geduld wiederum ist nicht die Stärke von Casios Arbeitgeber Abendwind. Der Häuptling ist eine politisch denkende, jedoch aus dem Bauch heraus handelnde Führungspersönlichkeit. Ein Alleinstellungsmerkmal, das ihm durchaus bewusst ist. Anmerken möchte ich noch, dass Herr Abendwind vor kurzem seine Frau verlor. Sie war plötzlich verschwunden. Er hegt zwar eine leise Ahnung, was mit ihr geschehen sein könnte, allein ihm fehlt es an Gewissheit. Geblieben ist die Tochter Adela. Herr Abendwind hat jedoch keine große Übung mit Kindern, dafür war und ist er beruflich zu eingespannt. Insofern ist er sehr froh, dass Adela sich dem Kunsthandwerk verschrieben hat, genauer gesagt der Körperkunst. Meine Damen und Herren, während ich zu Ihnen sprach, haben sich die Zeitkoordinaten auf der Bühne bereits verschoben. Aus Zukunft wurde Gegenwart, die Uhr, ein faszinierender Trick des Theaters, wurde innerhalb weniger Minuten um mehr als 2 Stunden zurückgestellt. An Groß Lulu ist soeben ein heftiger Sturm vorbeigezogen. Gerade verziehen sich die letzten dunklen Wolken. Dem Protokoll der bald anstehenden Regierungsgespräche zwischen Häuptling Biberhahn und Häuptling Abendwind entsprechend hat sich der Attaché und persönliche Liedbegleiter des Staatsgastes bereits eingeschifft. Er trägt den Namen Siegeswald Honer und wird sich demnächst auf dem hier bereitstehenden Klavier für die kommenden Aufgaben warm spielen.
Wie ist denn der Arbeitsprozess gewesen? Weil es ist ja natürlich jetzt nicht Nestroy pur, so wie ja auch Nestroy nicht einfach Jacques Offenbachs Operette übernommen hat, sondern es ist ja eine Arbeit mit dem Text. Ich würde sagen, ein Christoph Marthaler nimmt nie 1:1 einen Text. Also das passiert heute im Allgemeinen in der aktuellen Regietheaterkultur ja so und so selten. Aber ich glaube, gerade bei Marthaler ist das ja so ein ganz eigener Umgang dann mit der Vorlage, wo man sich dann manchmal fragt, so, was ist jetzt da von Nestroy noch drin? Wie war das in diesem Fall?
Ja, in diesem Fall, das ist das Interessante, also weil Sie das Stichwort Regietheater sagen, uns geht es insofern vollkommen anders mit unserem Zugriff auf den Text, weil Nestroy eben, der ja auch Schauspieler war und Regisseur, zu seiner Zeit, in der er gewirkt hat, der Großmeister einer ganz bestimmten Technik war, die zu dem Zeitpunkt von vielen Theaterschaffenden der Versuch war, die politische Zensur zu umgehen, nämlich die Technik des Extemporierens. Und also hat er selber als Schauspieler, als Autor, um die Zensur, bei der er immer seine Stücke einreichen musste, zur Genehmigung zu umgehen, hat er in seine Stücke oder auch in die Stücke, in denen er mitgespielt hat, völlig frei neue Teile spontan eingefügt, die er sich zwar vorher überlegt hatte, aber niemandem mitgeteilt, dass die kommen würden, um auf diese Weise aktuell sein zu können. Und diese Technik des Extemporierens, die haben wir uns, und deshalb empfinden wir das so als besonders werkgetreu, haben wir uns zu eigen gemacht und eben diesen Text von Nestroy auch durch eigene Extemporie erweitert. Das war sozusagen unser Zugang. Insofern gründet das jetzt gar nicht auf dieser Idee, dass Texte grundsätzlich offen sind und man Neues einfügt, sondern das ist wirklich der Versuch, Nestroys Technik in unseren Armen zu übernehmen.
Heißt das dann, dass dann tatsächlich auch ganz konkret jeder Abend etwas anders aussieht, je nachdem, was gerade aktuell sozusagen auf der Matte liegt, was an Vorlagen so natürlich jetzt auch politischen Kommunikationsbereich so da ist? Oder ist das schon festgelegt?
Also sagen wir mal so, das ist schon zu großen Teilen festgelegt und ich denke, dass Nestroy sich das damals auch einigermaßen festgelegt hat, aber die verschiedenen von uns eingefügten Teile sind im Prinzip für sowas offen. Wenn wir jetzt das Gefühl hätten, dass bestimmte Dinge passieren, von denen es irgendwie sinnvoll wäre, sie an diesem Abend irgendwie nochmal anders zu thematisieren, dann würden wir das machen und könnte man das auch machen. Also insofern diese Möglichkeit besteht.
Wie groß ist denn innerhalb dieses Konstrukts dann die Freiheit des einzelnen Schauspielers?
Was jetzt zu dieser Extemporie angeht, ja, also wie gesagt, es handelt sich nicht um Improvisation an diesem Abend, sondern es sind Dinge, die wir mit dem Ensemble zusammen entwickelt haben, also diese Extemporie. Das heißt, an diesem Prozess sind die Schauspielerinnen und Schauspieler absolut beteiligt. Aber der Abend an sich ist jetzt nicht für absolute Improvisation geöffnet. Das gibt es bei Christoph Marthaler eigentlich nie. Wir haben das eher so besprochen, dass man jetzt, wenn man das Gefühl hätte, man würde nochmal für folgende Vorstellung aufgrund eines aktuellen Anlasses etwas verändern wollen, dann würden wir das zusammen beschließen und dann sozusagen die Extemporie verändern.
Kam das vor bisher?
Bisher noch nicht.
Bisher kam es noch nicht vor. Also ich kann mir das auch gar nicht so leicht vorstellen, weil was Marthaler Arbeiten ja sehr stark charakterisiert, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ist dieses sehr, sehr, sehr präzise, sehr genaue, auch rhythmische und musikalische Arbeiten. Also ich erlebe seine Arbeiten eigentlich immer fast eher als eine musikalische, fast eine Musiktheaterarbeit, als eine sprachliche. Oder die Sprache kriegt dann sowas Musikalisches, aber was sehr genau gearbeitet ist immer.
Das ist auch absolut so. Das gilt auch für diesen Abend. Allerdings ist dieser Abend so strukturiert, dass ja die einzelnen Extempori, nenne ich die jetzt mal weiterhin, so für sich stehen, dass selbst wenn man jetzt innerhalb dieser Zusätze etwas verändern würde, der Gesamtrhythmus eines Abends eigentlich nicht berührt wäre. Also insofern, wenn wir das machen würden, würde der Abend sich in seiner ganzen rhythmisch-musikalischen Struktur dadurch nicht verändern.
Ah, okay. Also das ist dann wirklich ein besonderes Merkmal, speziell auch dieser Arbeit hier.
Absolut. Also wenn man sich so die Textfassung, die jetzt von dem Abend existiert, anschaut, wird man sehen, dass diese von uns zugefügten Teile wirklich ganz, also präzise von uns für jeweilige Figuren in den Abend eingefügte Momente sind, die als solche zu verändern wären und dadurch den Abend aber nicht verändern würden. Man kann es tatsächlich so sagen.
Und wirst hergehen, wenn ich dir a gute Lehren gib.
Da bin ich ja.
Das sag ich dir. Wenn du nicht bald anders wirst, riskierst du, dass ich dir gelegentlich droh, dass ich dir vielleicht sogar einmal etwas antue. bin zwar der Sanfte, aber ich habe meine schwierigen Stunden und da kann ich so zwider sein. Ich bin nur froh, dass du noch mit dem Docken spielst. Es gibt dir einen so jugendlichen Anstrich. Und man verzeiht es dir eher, dass du so ein indianischer Schnabel bist.
Ach Papa, ich möchte so gerne noch eine zweite Puppe haben.
Woher nehmen? Diesen haben sie auf einer benachbarten Insel gefangen und an mich verkauft. Möglich das einmal.
Ach, es donnert noch immer.
Das ist weiter nichts als ein Wetter, nichts weiter als ein Wetter. Doch nun zu den brennenden Fragen der Gegenwart. Wo ist Ugu, mein Kopf?
Zu bewegen, dich eh.
Was?
Zu bewegen, Befehl.
Was?
Zu devotestem Befehl.
Zu was dieser servile Kaschkanat? Solange du keine Speis verteigst, darfst du frei und offen mit deinem Herrscher reden. Es ist nämlich heute ein hochwichtiger Tag, an dem ich Besuch erhalte vom benachbarten Inselbeherrscher, dem großen Biberhahn, Häuptling der Papatutu, zwecks großartigem politischem Um- und Aufbruchs. Biberhahn hat auch ein wildes Königreich wie ich, nur mit dem Unterschied, er ist schon entdeckt worden und kommt schon seit längerer Zeit mit einem Volk in Berührung. Jetzt fällt mir der Name nicht gleich ein, aber es ist ein Volk, das eine schnurflete Sprache spricht und sich einbildet, an der Spitze der Zivilisation zu stehen. Sie sind auch Erfinder der Diplomatie. Es handelt sich um sehr manierliche, höfliche Wildlinge. Mit diesem Biberhahn habe ich eine Konferenz. Da gibt es Empfangsfeierlichkeiten. Nachher plauschen wir ein bisschen. Zuerst über dieses und jenes. Nachher über alles Mögliche. Und bevor wir zum eigentlichen Gegenstand kommen, sitzen wir schon beim Essen und denken gar nichts mehr. Als dann, Hugo. Was?
Qu'on pourrait manger des fruits.
Eure Herrlichkeit mögen Früchte?
Nein! Mein Obstgarten ist die Fleischbank.
Bishop, Oli, Oli, pour aller chercher des forats.
Was?
Bishop, pensez que vous pouvez aller manger des forats.
Es sind keine Gefangenen im Vorrat.
das sag ich euch. Einen von euch könnte ich jetzt abstechen lassen. Ihr seid alles groß, nur Lurga. Gehört's also alle mein. Bei der geringsten Nachlässigkeit marschiert einer von euch in die Kuchel. Ich bin zu sanft fürs Volk. Zu selten, dass ich einen friss. Wenn aber irgendwo ein Passloser herumspaziert von einer fremden Insel, was?
Wir werden sogleich Nachforschungen anstellen.
Überhaupt, was du aus dem Ausland findest. Wir haben auch im Inland viele, die wegen ihrer Roheit ungenießbar sind. Die sind nur zu vertragen, wenn's in arg gute Soße kommen.
Was ist denn dann jetzt eigentlich die politische Kritik? Die Frage nochmal anders gestellt. Ist es eigentlich dann eher so das formale, sprachliche, rhythmische, musikalische Element, was das politisch-kritische ausmacht? Oder würden Sie das eher doch auch auf der inhaltlichen Ebene sehen? Also diese Frage stelle ich eigentlich auch als eine grundsätzliche, weil ich das Bemühen von nicht nur Theaterarbeiten, sondern auch allgemein in der Kunst, das Bemühen, politisch korrekt zu sein oder aktuell, sagen wir mal so, das ist ja oft sehr oberflächlich. Und dann gibt es so irgendwelche Figuren auf der Bühne, die sehen, naja, wie gewisse amerikanische Präsidenten aus, und dann hat man die Lache auf seiner Seite, und das finde ich mittlerweile eigentlich ziemlich uninteressant oder auch langweilig. Und ich frage mich, ob politische Kritik, wenn sie tiefer ansetzt, nicht eher auch was mit der künstlerischen Gestaltung, zum Beispiel mit der Sprache oder musikalischen Form zu tun haben sollte. Und das sehe ich sehr stark bei Marthaler. Wie sehen Sie das?
Ja, das sehe ich auch, sehe ich genau wie Sie, also so ein irgendwie ein oberflächlicher oder auch geradezu pädagogischer politischer Ansatz ist Christoph Marthaler ja vollkommen fremd. Da fällt mir keine einzige Arbeit an, in der das jemals so gewesen wäre. Da muss man jetzt, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Es kommt ja auch relativ selten vor, tatsächlich, dass Christoph Marthaler manifeste Stücke macht. Also, dass wir jetzt sozusagen uns mit so einem Stücktext wie Häuptling Abendwind beschäftigen, bildet ja eher die Ausnahme. Also Christoph Matter hat ja manche Stücke von Horvath gemacht und eins mal von Büchner und Shakespeare und so weiter. Aber wenn man so sein Gesamtwerk sich bisher anschaut, dann besteht das ja doch hauptsächlich aus Erfindungen. Ja? Und Stücke werden von ihm eigentlich meist dann ausgewählt, wenn in diesen Stücken etwas durchzuschimmern scheint, was ihn aus einer bestimmten inhaltlichen Perspektive interessiert. Und das war jetzt bei Häuptling Abendwind ganz offensichtlich so, dass ihn interessiert hat, einen Text, der vor, mal kurz rechnen, über 150 Jahren uraufgeführt wurde. Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht völlig verrechnet, aber ich glaube, das stimmt ungefähr.
1862.
Ja. Genau. Ja. Dass in diesem Stück etwas verhandelt wird auf die Nestroy typische Weise, was uns heute ganz explizit noch einmal neu beschäftigt. Und diese zeitliche Diskrepanz, die, glaube ich, macht es ihm möglich, auf so etwas zuzugreifen und das dann vielleicht noch etwas anzureichern mit Dingen, die man eher so der Gegenwart zurechnet. Und das, glaube ich, ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass Marthaler jemals auf einen Dramentext von heute, der sich jetzt mit den heutigen politischen Gegebenheiten auseinandersetzt, stürzen würde, sondern ihn interessiert genau diese Diskrepanz. Und die Frage, wie hat Nestroy so eine Art von politischer, also von einer Begegnung von zwei, diktatorisch ist vielleicht das falsche Wort, aber doch irgendwie eher so Herrscherfiguren, wie sie lange Zeit aus der Weltpolitik ein bisschen verschwunden waren und jetzt wieder aufgetaucht sind. Wie hat Nestroy das gelöst? Wie lässt er diese Figuren sprechen? Und wie ist das Stück selber strukturiert? Bezüglich der Frage, was ein politisches Gespräch ist, das interessiert ihn genau aus dieser Diskrepanz heraus. Und deshalb spielt an diesem Abend auch eine, eigentlich wie so ein Ping-Pong-Spiel, spiegelt sich das auch in der musikalischen Struktur. Weil die beiden Häuptlinge, Abendwind und Biberhahn, haben ja beide eine Art musikalischen Begleiter. Und der eine Begleiter ist eigentlich eher einer Musik von vor 200 Jahren verhaftet und der andere einer Musik von heute. Und genau diese Zeit, die so dazwischen liegt, die hat den Zugriff möglich gemacht. So würde ich das versuchen zu beschreiben.
Also es ist eher ein in Distanz bringen als in die Aktualität holen, was ja meistens der Fall ist.
Würde ich so sagen. Also jetzt vor allem, was die Arbeit mit dem Nestroy-Text selber angeht und die Schlüsse, die daraus für diesen Abend gezogen werden. Wie gesagt, diese Extempori, aber auch das, unser Versuch, da irgendwie Nestroy nachzuspüren, die Extempori greifen durchaus Dinge aus der Gegenwart. Ja, das ist offensichtlich an diesem Abend, aber die geraten eben in ein Spannungsverhältnis mit einem Text, der vor 200 Jahren entstanden ist. Und dass genau diese Wiederbegegnung mit ähnlichen Phänomenen, die waren im Grunde ausschlaggebend für die Wahl dieses Stückes.
Seit Jahrzehnten will ich als wahre Institution der mitteleuropäischen Beauty-Branche wahrgenommen. Sie fragen, was das grundlegende Geheimnis meiner Arbeit ist. Das Geheimnis lag jahrelang in mir, in meinem Unterbewusstsein, und es dauerte eine Weile, bis es sich mir lüftete. Folgendes: Wenn wir heute sagen, wir frisieren Menschen und keine Haare, so ist das für viele Friseure vielleicht unverständlich, aber es ist die Realität. Im Friseur berufen sich viel zu sehr auf ihr Handwerk, geben viel zu wenig auf die Emotionen ihrer Kundinnen ein. Die Frisur als solches ist das eine. Die Wirkung des Haarkünstlers auf die Kundin ist das ganz andere. Seit Ende 90er Jahre leben wir in einer emotionalisierten Welt. Wenn ich einer Frau erklären kann, welche Ausstrahlung sie mit ihrem Haar haben kann, dann sind die Emotionen der Kundin wichtiger als die Frisur. Und genau das ist das Problem der meisten Friseure. Ihnen fehlt eine gewisse Kommunikationskompetenz. Deshalb mein Tipp: Ändere die Sprache und du änderst die Welt. Ich mache ein Beispiel. Bei der Bahn gibt es heute drei verschiedene Zugtypen. ICE, IC und RE. Welche muss ich nehmen, damit ich der Erste bin? Sehen Sie, in meinem Beruf ist es genau gleich. Ich muss heute die Welt mit den Augen von morgen sehen. Der technische Fortschritt hat die Welt beschleunigt. Und wo steht der Friseur heute? Leider sind gerade mal 5% der Friseure kreativ. 55% sind gute Handwerker, die die Vorstellungen der Kunden umsetzen. Aber das darf nicht mit Kreativität verwechselt werden. 10% der Friseure sind gute Manager. 30% sind leider abwesend. Dabei ist es dringend notwendig, die Beratung neu zu gestalten. Der Mensch selbst steht heute kaum noch im Vordergrund, sodass es unsere Aufgabe ist, durch neue Wege zu begeistern. Stilerkennung muss gelernt werden. Dieses Fach gibt es nicht an der Friseurschule. Und gerade in der individuellen Beratung ist ein großer Freiraum für Kreativität. Jede Frau möchte ein Unikat sein. das ist nicht schwer zu vermitteln, wenn ich die Dame an meinem bedienten Tisch als Individuum betrachte. Sie ist doch schon einzigartig. Ich muss es ihr nur erklären können.
Vor Ihren Augen, meine Damen und Herren, hat sich in den letzten Minuten ein irritierendes Bild entwickelt. Wie aus dem Nichts hat die Figur des Arthur, die hinsichtlich der Handlung des ablaufenden Dramas auf keinen Fall hätte zu diesem Zeitpunkt in Erscheinung treten dürfen, seinen Fuß auf diese Bühne gesetzt und sich ausführlich in Lied und Wort geäußert. Warum geschieht so etwas? Weil es im Theater die Inszenierungstechnik der parallel geführten Spaltung gibt. Hierbei handelt es sich um eine Methode, mithilfe derer das Handlungsgeschehen unterbrochen wird, um einer eigentlich abwesenden Figur eine emotionale Entladung zu ermöglichen. Wichtig für die Einordnung der parallel geführten Spaltung ist Folgendes. Das Publikum nimmt Arthur und Atala und alle weiteren Figuren auf der Bühne gleichermaßen wahr. Arthur hingegen sieht nur sich selbst und materialisiert sich die Häuptlingstochter Atala allein via Gedankenkraft tanzend an seine Seite. Abendwind, Biberhahn, Casio, Hogu und Hona letztlich sehen weder Atala noch Arthur noch sich selbst und scheinen derart abgerückt, als hätten sie sich an Dornröschens Schwindel gestochen. So etwas gibt es nur auf der Theaterbühne. Nirgends sonst lassen sich Gleichzeitigkeiten dieser Komplexität auf vergleichbar sinnliche Weise verdichten. Durch Anwendung der parallel geführten Spaltung schafft sich die Arthur-Figur einen Raum im Raum im Raum.
Sehen Sie, jetzt habe ich gedacht, jetzt gehst du einfach mal zu ihr hin. Zu dieser begabten Person. Und jetzt ist das auch schon wieder Vergangenheit, weil jetzt bin ich ja auch schon angekommen. Das Alter ist ein Schwein mit Rotlauf. Der Rotlauf ist das Alter und das Schwein ist die Seele. Und da kann man ganz ruhig sein ganzes Innenvermögen auf den Rotlauf setzen, weil der gewinnt nämlich immer. Auch wenn das Schwein als Seele ganz jung bleibt. Im Alter bleibt dann nichts anderes übrig, als mit einem weisheitlichen Charakter über die Menschheit hinweg zu latschen.
Aber ich bitte Sie, es gibt Menschen, die veraltern nicht, bis sie sterben, weil sie sich selber an einen Überbegriff verschenkt haben.
Nachgeschmissen, meine Liebe. Nachgeschmissen wie einen bösen Stein.
Aber als Politiker und als Schauspielerin sitzt man doch im gleichen Schlauchboot. Man sucht die Menschensachen öffentlich heim, auf dass sie wieder Luft bekommen und leichter leuchten können.
Das ist der staatsgrenzenlose Optimismus von euch Schauspielern. Das Residuum heißt Überdruss, Unterkühlung, Papatutu und Altenteil. Sehen Sie, der Staat erzwingt von seinen Repräsentationsfiguren immer dieses kilometerbreite Lächeln, damit die Runzeln sich dann auflösen, die da so bummelwitzig von selber entstehen, wenn man stumm vergessen vor sich hinatmet.
Erst erregen Sie mich durch Ihren Erscheinungsbesuch und dann verherrlichen Sie Ihre Runzeln. Das ist ungerecht.
Was wird denn nur das Tödliche nachverhandelt im Parlament? Die sterbende Natur, die Auflösungsfamilie, das lästige Ausland, das grauenhafte Inland, die dekadente Kultur, das sinnlose Kindergeld, das sauertöpfische Christenkarzinom. Lauter lachhafte Egalitätsprobleme für einen schlussendlichen Sammelfrieden als Randflucht.
Aber dafür bekommt so ein Politiker immer eine wichtige kleine Freikarte für ein Theater.
Naja, sonst hätte ich dich ja auch nicht so schmuseentzückend finden können auf deiner kleinen Weltbretterbühne. Entschuldigung. Jetzt habe ich aber mir nichts, dir nichts so vor mich hingeduzt.
Das war die Intuition, das war die Jugend.
Im Parlament hieße man das eine politische Entgleisung.
Solange es Züge geben muss, werden sie als Transportmittel immer wieder entgleisen müssen. Komm, lass deine scharfe Zunge in meinem Mund entgleisen, du schwermütiger Greisenfötus, du.
Als Tonalität ausschlaggebend ist ja dann eigentlich das Komische. Also die Komik jetzt natürlich in einem tieferen Sinn bei Marthaler überhaupt, bei Nestroy aber sicherlich auch kongenial, würde ich so sagen. Und dieser Abend ist ja komisch. Was ist das für eine Art Komik und was macht die sozusagen innerhalb des Weltgeschehens eigentlich? Also was für eine Kraft kann Komik in dieser Weise entwickeln?
Ja, Komik entsteht, glaube ich, bei Häuptling Abendwind aus einer Technik, die Christoph Marthaler auch an seinen so ganz erfundenen Abend häufig anwendet. Und das ist so die Technik der Verdrehung, also der scheinbaren Verdrehung von Tatsachen. Weil wir erleben ja in diesem Häuptling Abendwind-Stück ganze Phasen von sogenannten Gipfeltreffengesprächen, wo es darum, wo die beiden Häuptlinge darüber verhandeln, dass eben auf der Insel des einen Häuptlings schon die Zivilisierten eingetroffen sind, während auf der Insel des anderen, nämlich bei Abendwind, darauf gehofft wird, dass das nicht passiert. Und die beiden führen dann einen Diskurs darüber, was denn eigentlich dieser Zugriff der Zivilisierten auf sie bedeutet. Und sie tun das aber in einer Sprache, die nun absolut nicht der vermeintlichen Sprache von ungebildeten Kannibalenhäuptlingen entspricht, sondern wo sozusagen eine eigene, ganz eigene und vielleicht viel fortschrittlichere Form von Zivilisiertheit sich verkoppelt mit einer Zivilisiertheit, die von außen auf die beiden trifft. Und durch diese Verdrehung und durch diese Verschiebung entsteht Komik. Und das ist eben eine Technik, die Marthaler sehr häufig an seinen Abenden verwendet und jetzt hier bei Nestroy auch wiedergefunden hat.
Vielleicht zum Schluss, was den Häuptling Abendwind, also diese Arbeit angeht, weil ich würde gerne noch zu ein paar Fragen, was Ihren Weg in der Theaterwelt angeht, anschließen. Mhm. Was ist denn für Sie die wichtigste oder stärkste Erinnerung an dieses Stück? Also ganz persönlich, jetzt unabhängig von dem Dramaturgen obenauf.
Also an das Stück, an den Stücktext selber, meinen Sie?
Ja, ganz offen. Die Frage ist ganz offen. Was ist für Sie so ein ganz starker Moment?
Das ist schwer zu sagen, weil fällt mir wirklich schwer zu sagen, weil die Arbeiten mit Christoph Marthaler eben so enorm prozessual sind und deshalb im Laufe einer Probenzeit unglaublich viele besondere Momente passieren, so Knackpunkte, die man sich so schafft über die Arbeit. Also insofern, das fällt mir ganz schwer zu sagen, weil das wäre sozusagen nicht gerecht dem Gesamtzusammenhang gegenüber. Ich habe insgesamt einfach eine unglaublich schöne Erinnerung jetzt an diese Arbeit, weil da sich so viele Dinge miteinander verknüpft haben, die uns auf unterschiedliche Weise auch schon vorher beschäftigt haben. So Jacques Offenbach auf der einen Seite, diese Technik des Extemporierens auf der anderen Seite, all dies so wiedergefunden in dem Stück von Nestroy und das Ganze dann irgendwie in der intimen Sphäre des Malersaals mit einem wunderbaren Ensemble. Das ist eine schöne Gesamterfahrung gewesen.
Ja.
Also jetzt dann zu Ihnen, mit Verlaub. Ich würde Ihnen gerne die Frage stellen, ich persönlich spreche sehr gerne mit dem Dramaturgen eines Stückes, aber in der Öffentlichkeit tritt ja diese Rolle, gerade in der heutigen Zeit eben des Regietheaterdiskurses, hinter dem Regisseur immer sehr zurück. Sie selber arbeiten oder haben als Regisseur gearbeitet, das können Sie gleich auch korrigieren, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, nach dem, was ich gelesen habe, dass es so eine Verschiebung von der Regie zur Dramaturgie hin gab. Warum und was ist eigentlich der entscheidende Unterschied in diesem Arbeitsansatz?
Ja, das kann ich jetzt wirklich nur mich selbst betreffend beantworten.
Ja klar, natürlich.
Genau, weil mein Weg, den Sie schon kurz angedeutet haben, war der, dass ich, der ich eigentlich mal auch so ganz ausschließlich aus der Musik kam und Komposition studiert habe und als Komponist tätig war, so in ganz frühen Jahren, und auf diesem Wege irgendwann so im Theater gelandet bin und dann den Wunsch entwickelt hatte, so aus meinen musikalischen Interessen heraus selber Abende zu initiieren. Ich habe mich eigentlich weniger als so klassischer Regisseur verstanden, sondern eigentlich immer so eher als Initiator von Ereignissen. Und so in diesem ganzen Bereich habe ich dann irgendwann gedacht, dass ich, habe da hauptsächlich in der freien Szene in Hamburg gearbeitet, dass ich irgendwie ja so gar keine Ahnung davon habe, wie so der Staatsbetrieb funktioniert, und habe dann eigentlich in sehr späten Jahren so mal so etwas wie eine Hospitanz gemacht, und die hat mich zufällig zu Christoph Marthaler geführt. Das war also wirklich eine Zufallsbegegnung, und diese Zufallsbegegnung war insofern dann folgenreich, als dass mich Marthalers damalige kontinuierliche Dramaturgin, ist sie ja auch bis heute, nur nicht mehr ganz so kontinuierlich, Stephanie Karp, dann gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, für das letzte Jahr, was die ja damals zusammen in Zürich verbracht haben, als Dramaturg dazu zu stoßen. Und in dem Moment ist mir klar geworden, dass mir dieser Beruf als Beruf überhaupt nicht weiter bekannt war. Ich wusste nur, dass ich gerne mit diesen Zusammenhängen in Kontakt geraten wollte, dass ich mit diesem Ensemble in Zürich und mit Stephanie Kapp und Christoph Marthaler gerne arbeiten würde, und habe dann dort eigentlich aus dem Nichts heraus diesen Beruf kennengelernt. Und in dem Moment festgestellt, dass das eigentlich der Beruf ist, der mir immer schon vorgeschwebt ist. Also insofern verdanke ich das eigentlich jemand anderem, der das mir vorgeschlagen hat. Und ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich diesen Beruf so gewählt hätte, wie ich ihn heute gewählt hätte, wenn ich nicht mit Christoph Marthaler, mit Anna Fiebrock und noch einigen anderen Regisseurinnen und Regisseuren zusammengetroffen wäre, die eine ganz ähnliche Idee davon verfolgen, was Theatererfindung bedeutet, und dass es sich dabei um einen Prozess handelt, in dem viele verschiedene gemeinsam etwas erfinden und wo das ganze Hierarchische, was sonst häufig den Theaterbetrieb kennzeichnet, keine große Rolle spielt. Und insofern bin ich da sozusagen auf ein für mich idealen Zusammenhang getroffen, der mich meinen Beruf als meinen Beruf hat empfinden lassen, und das auch bis heute.
Führen Sie mir Ihre Tochter auf.
Das kann sie gleich selber tun. Töchter, führ dich auf. Aber gut.
Ich habe die Ehre.
Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Atala. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so Himmel, Himmel, himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Atala. Im Wald in der Schenke zum Kürassier kehrt zur Nachtzeit durstig ich ein. Es öffnet die schwarze Atala, es schenkt ein der grobe Johann. Schenk ein, Herr Wirt, schenk ein, dein Gräser brennt und raubt mir den Verstand. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nicht gekannt. Wär deine schwarze Tochter nicht, du hättest mich nicht gekannt. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Atala. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Atala. Im Wald in der Schenke zum Kürassier schließt der Schankwirt rasselnd das Tor. Die Uhren, sie gehen auf Mitternacht und ich steige die Stiegen empor. Lässt du mich ein ins Kämmerlein, dann schließen wir die Türe leise zu. Und draußen weht der Wind so kalt und rauscht sein Lied dazu. Und draußen weht der Wind so kalt und rauscht sein Lied dazu. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Atala. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Atala.
Das klingt toll. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich mag immer solche Geschichten gerne, weil ich glaube nicht an Zufall. Das ist sicherlich etwas, ja, wie so eine Spur ist oder gewesen ist, auf die sie einfach nur treffen mussten, die sich dann weiterentwickelt hat. Also ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne und stimmige Geschichte. Wie sieht sich denn das für Sie jetzt an? Sie arbeiten ja wahrscheinlich nicht nur mit Herrn Marthaler. Also finden Sie andere Szenarien, wo Sie in einer ähnlichen unhierarchischen, schöpferischen Weise zusammenarbeiten können?
Ja, die finde ich. Und das empfinde ich als ein Riesenglück in meinem Leben als Dramaturg, dass mir das neben der Arbeit mit Christoph Marthaler noch mit 3-4 anderen Regisseurinnen, Regisseuren, auch mit einer freien Gruppe in Berlin so geht, sodass ich das schöne Gefühl mit mir herumtrage, dass der Beruf des Dramaturgen einer ist, der sozusagen irgendwie auf schöner, gleicher Ebene mit Regie und Bühne und Kostüm und allem, was so dazugehört, an einem Erfindungsprozess teilnimmt und nicht, wie das auch häufig der Fall ist, so ein Beobachter aus der Distanz. Ich bin wirklich mittendrin und mit den Regisseurinnen und Regisseuren, mit denen ich arbeite, teile ich irgendwie diese gemeinsame Sicht der Dinge auf das Entstehen von Theater. Das kann ich nur als Glückszustand für mich beschreiben.
Ich muss ein bisschen lachen, weil ich das so schön finde, dass in dem Zusammenhang auch von Glück geredet wird. Weil,
ja, naja. Absolut.
Ja, ja, das finde ich sehr schön. Wie ist denn das Verhältnis, Sie kommen aus der Musik noch mehr, als ich es vermutet habe. Wie ist das Verhältnis von Schauspiel und Musiktheaterdramaturgie für Sie? Oder ist das quasi ein großer Raum?
Das ist ein großer Raum, auch wenn die Strukturunterschiede irgendwie doch nicht ganz klein sind. Denn die, das müsste man jetzt sehr stark unterteilen, weil es gibt ja klassische Opernzusammenhänge. Dort funktioniert der Probenprozess und so weiter in den meisten Fällen doch irgendwie reglementierter als zum Beispiel jetzt Christoph Marthaler das sonst für seine eigene Theatererfindung so bevorzugen würde. Es gibt aber auch die Zwischenbereiche, also so musiktheatralische Projekte, wie zum Beispiel jetzt zuletzt bei der Ruhrtriennale haben wir einen großen Abend gemacht, Universe Incomplete hieß der, über Kompositionen von Charles Ives. Da wiederum versuchen wir eigentlich den Prozess genau so stattfinden zu lassen, wie er auch in kleineren Zusammenhängen oder in, sagen wir mal, eher schauspielerhaften Zusammenhängen entsteht. Also ich kann sagen, bei mir fühlt sich das wie ein großer Raum an, bei dem jetzt sozusagen die klassische Opernarbeit vielleicht ein bisschen die Ausnahme darstellt, weil da meist die Institution die Art und Weise, wie geprobt wird, stärker vorgibt. Aber ansonsten erlebe ich eigentlich diese Theaterarbeiten trotzdem durch die Bank als Erfindungsprozesse, die mal mehr oder weniger stark durch manifeste Dinge geprägt sind, sprich entweder durch eine Partitur oder durch einen Text. Meist ist es ein ganz freier Raum.
Die ist eigentlich der Punkt, der ganz privat ausschaut, aber von unendlicher politischer Bedeutung ist in Betreff unserer etwas gelockerten Allianz.
Sie soll der Gegenstand unseres Tischgespräches sein.
Oh, da muss ich deprezieren. Ich muss nach Heims, auf mein Inselreich. Man wartet mit dem Essen auf mich.
Ich tu's nicht anders, Sie müssen mit mir speisen.
Das bitte ich mir aus, dass Sie sich wegen mir keine Unköst machen.
Absolut nicht.
Denn ich habe ja meine abonnierte Kost.
Bei mir wird Saus kocht, ich bin gegens Abonnieren. Es wird ja alles kalt, wenn man's holen lässt.
Na also.
Bitte nur gleich Platz zu nehmen.
Appetit ist da. Ich hab müssen auf jeder Insel eine Rede anhören.
Da vergeht einem aber der Appetit.
Und dann selber auch wieder erredet halten.
Da kriegt man ihn wieder. Das Reden halten ist eine alte indianische Gewohnheit. Und ich höre, die Zivilisierten machen's uns nach.
Ich hasse alle Redner.
Mir sahen die Redner spaßig. Erstens weiß man nicht recht, wann's fertig sein mit der Rede.
Das ist so langweilig.
Und nachher, wenn's fertig sein, dann denken Sie, Sie hätten was gesagt. Das ist der Spaß. Also, angerichtet ist, greifen wir zu.
Kolossal ist das mal, man vergnügt sich sehr. Vergnügt sich sehr hier bei Tisch auf der Kolossal. Ist das mal man vergnügt sich sehr, man vergnügt sich sehr hier bei Tisch auf.
Sehr frugal ist das mal, doch mich freut es sehr, doch mich freut es sehr, dass mir in die Ehr.
Sehr frugal ist das mal, doch mich freut es sehr, doch mich freut es sehr, dass mir in die Ehr.
Sehr fatal ist das mal, mich verdrießt es sehr, mich verdrießt es sehr, mir wird's Herz so schwer.
Sehr fatal ist das mal, mich verdrießt es sehr, mich verdrießt es sehr, mir wird's Herz so schwer.
When I was young, a teenager of 13 years, I I became a man with dreams eclipsed, I found myself in the kitchens of tourist ships. First they asked me to peel potatoes, and from time to time also tomatoes. Later on, I was promoted. To first class steward I was voted. I sailed all the oceans of the world. My suit was white, my hair nicely curled. And later on, at the end of the 20th century, as a dream ship's captain, I became famous on TV. My audience loved me and asked me to stay forever, but that was, as I know now, what made me wise and clever. So I quit my job to look for something new, and here I am, a former TV star at Alan Gross Lulu, where I serve the dishes, all made from human flesh. And here I stay, because I like this kind of trash.
Gehobeltes Zahnfleisch vom deutsch-ostafrikanischen Herero.
Rentrée de Föhn sur son lit et son coulis de poêle.
Gesalzenes Bäuscherl von der Kenia-Strandperle.
Un joint coincé dans les fesses du cuit.
Gauländer Pilzragout auf einem Schaum vom tausendjährigen Vogelschiss.
La tonne de foin sur son Suisse avec des contris sur les buits.
Eisbein vom Wüstensohn.
Petite culotte brisée rentrée dans son fion.
Rollbraten und heißluftgetrocknetes vom Söderstör.
Une grande rentrée de bonheur sur son lit de coulis avec des chouettes sur les countryside. Mais de chute avec des points fessés et des couettes rentrées par les couines avec des onécatés frappants, avec des chouettes et des louluminis.
Dobrindfilet aus dem Hofer See in der Salzkruste.
Le Saint-Marladrien.
Saure Veganerleber.
Faudrait pas plus sortir en fils par les portières, entrer dans le champ.
Reibekuchen und Reiterhosen im Schlafrock.
Et libellule coincée avec ses ailes en fronte de choix.
Lindner allerlei.
Avec ses en fronte de choix.
Verzeihung. Lindner Torte mit Schlag.
Une rue Bignol avec ses ouailles qui est rentrée à la tour.
Im eigenen Saft eingelegte Söderhoden an ihrem Eichelkäse gratiniert.
Va chez toi, la petite fille, rentrez, le seul de ça.
Spaghetti puttinesca.
Une filière avec des ouailles rentrées par la Chine.
Südenglischer Trennkostteller mit Unterhauspflaumen und frei verhandelbarer Beilage.
Pomme flambée sur son coulis de chon avec des selles et des saucissons.
Ausgebrochene Mittelfinger aus dem Dritte-Welt-Laden.
Allez gâteau, mangé par les selles.
lagerhaft, Klößchen?
Für ihn.
Steif gefrorenes vom Ötzi?
Une grande poêlée de Raw avec des frites sur le dessus du coin.
Freilat Migrantenschnitte aus dem Super-Gauland.
Saucisse rentrée avec des couilles, avec des chouines, sur le côté à taper, le milieu de la sérénité, avec le colotte rentrée dedans.
Harzer Blasenwurst.
Une grande fondue sur les bords du Luche.
Gespickte Schrumpfleber und gepökelte Bandscheibe vom Weidelrind.
Une calitche avec des sarquettes façon Tour Eiffel.
Kotelette und Sülze vom Seehofer Landschwein.
Un sandwich des crêpes avec les Saint-Marlins.
Brüstchen vom freilaufenden nordrhein-westfälischen Laschetun an Hambacher Mischwaldwurzelpüree.
Mon bisou braisé.
Geriebenes Ohrenschmalz vom Höckestorch in lauwarmer Buchstabensuppe.
Bon appétit.
Ich hätte noch eine, wenn möglich, letzte Frage, die so nochmal vielleicht ein bisschen größer aufmacht zur Frage Theater heute überhaupt. Also eigentlich entwickelt sich das ein bisschen aus dem, was Sie gesagt haben. Also Sie sprechen ja von einer großen Offenheit und von wirklich vielen Möglichkeiten. Wenn ich mir so aus einer ganz anderen Perspektive die Theaterlandschaft heute ansehe, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass schon unglaublich viel, unheimlich schnell so weggearbeitet ist und das eine das andere schon wieder verscheucht und doch sehr viel Wert gelegt wird auf das nach außen sichtbar werden. Also manchmal nimmt das doch Überhand über das, was an Präsenz und Berührungskraft für den Zuschauer da ist. Wie sehen Sie die Lage im Moment, die Sorgen und vielleicht auch die Perspektiven von der aktuellen Theaterlandschaft?
Hui. Das ist schwer für mich, da so eine generalisierende Antwort zu geben, weil in den allermeisten Fällen, also habe ich keine andere Perspektive als Sie auf die Dinge. Also ich kenne den Betrieb ja sozusagen durch meine Zusammenhänge von innen, aber alles andere beobachte ich, wie Sie, auch von außen. Und insofern ist das, glaube ich, zu punktuell, was ich wahrnehme, um daraus irgendetwas abzuleiten, was jetzt so grundsätzlich gilt. Es gibt aber eine Sache, die mich tatsächlich sehr beschäftigt, so in der Beobachtung, und das schließt wiederum auch an etwas, was Sie vorhin angesprochen haben. Ich finde, dass die Tendenz der Theater zur Unmittelbarkeit der politischen Spiegelung und Reaktion ein Maß angenommen hat, was für den künstlerischen Prozess uninteressant ist. Also sprich, dass das Theater scheinbar so direkt, also fast bruchlos Teil eines politischen, gesellschaftlichen Diskurses sein soll, kommt mir widersprüchlich vor, weil das Theater ja eigentlich etwas ist, was durch eine gewisse Distanz zu den Dingen, durch einen künstlerischen Filter, der dazwischen gelegt wird, das Gefühl, dass da häufig das Publikumsinteresse falsch eingeschätzt wird. Also es wird irgendwie davon ausgegangen, dass das Publikum danach sucht, dass das Theater das betreibt. Da bin ich mir absolut nicht sicher, ob das so ist, und finde schade, dass bestimmte Theateransätze, die jetzt nicht nach so einer Unmittelbarkeit suchen, häufig in den Hintergrund geraten in der Spielplangestaltung.
Ich glaube, da sind wir ganz einer Meinung, und ich kann mir vorstellen, nach dem, was ich so aus Gesprächen mit anderen Zuschauerinnen so erlebe, dass es nicht nur mir oder Ihnen so geht, sondern dass das vielleicht interessant wäre, wenn Theater, ich meine, man sollte nicht verallgemeinern, das ist schwer, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, ne? Weil das sind ja immer nur so punktuelle Blicke, die man da so erhascht, aber wenn ein bisschen mehr Theaterleute vielleicht darauf mal hören würden und vielleicht aus dieser Eile auch herauskommen würden, immer sofort auf irgendwas reagieren zu müssen, was so und so völlig ja, oberflächlich ist oder schnell vorbeigeht und kein wirkliches Gewicht hat. Also das sehe ich ganz genauso wie Sie.
Ja, wobei ich da ergänzen wollen würde, dass ich glaube, dass das häufig nicht, also ich will ja bestimmten Theatermacherinnen und Theatermachern überhaupt nicht absprechen, dass das für sie möglicherweise genau der Diskurs ist, den sie betreiben wollen. Was ich problematisch finde, ist, dass durch so starke, fast marketinghafte Tendenzen einfach bestimmte Leute, die ein ganz anderes Theater machen, in den Hintergrund gedrängt werden. Und es geht da, also ich finde, das Problem liegt stärker da, als in dem Umstand selbst, dass es ja ohne Frage Theatermacherinnen und Theatermacher gibt, die auf absolut überzeugende Weise auch unmittelbar arbeiten. Aber ich finde, dass andere, die sich dort einen anderen Weg suchen, da viel zu sehr im Schatten bleiben. Und das ist tatsächlich eine Frage der Spielplangestaltung und nicht so sehr der Theatermachenden selbst, würde ich denken.
Ja, sicherlich. Fällt Ihnen noch etwas ein, was Sie unbedingt gerne sagen wollen würden zu den Themen, die wir angerissen haben? Weil manchmal fragt man so und bringt dann den Interviewpartner auf eine Spur, auf die er vielleicht gar nicht wollte. Also deswegen stelle ich immer gerne zum Abschluss eines Gespräches diese Frage. Gibt es irgendwas, was Sie gerne noch hinzufügen oder ergänzen wollen würden?
Nein, tatsächlich nicht. Ich finde, wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt, für das ich mich sehr bedanke und was ich finde, was sehr umfassend irgendwie alle Punkte berührt hat, die man hätte berühren können.
Dann bleibt mir nur, mich meinerseits bei Ihnen zu bedanken für das schöne Gespräch, und ich freue mich auf weitere Gelegenheiten, sowohl dramaturgische Mitarbeit von Ihnen zu erleben, wenn man das so formulieren kann, weil es gerade ein bisschen verdreht, und egal, Sie haben es verstanden. Genau. Und vielleicht gibt es dann ja nochmal wieder Gelegenheit zu einer Fortsetzung unseres Gesprächs. Vielen Dank.
Das würde mich freuen. Ich danke Ihnen.
Danke. Tschüss. Tschüss.